Kapitel 1 Körper, Umwelt. In diesem Einstiegskapitel macht Gendlin eine Unterscheidung zwischen vier verschiedenen Arten von Umwelt. Ich möchte mal versuchen, so diese vier verschiedenen Arten so in meinen eigenen Worten zu definieren und dann die auch so zueinander in Beziehung zu setzen. Vorneweg ist nochmal deutlich zu machen, dass Umwelt für Gendlin nicht dasselbe ist, wie was wir normalerweise unter so einer räumlichen Umwelt verstehen, die einen Körper umgibt, also wie in so einem kartesianischen Koordinatensystem, ja, wo wir so einen Körper haben, der irgendwie in Breite, Höhe und Tiefe irgendwo sitzt oder definierbar ist, und dann gibt es halt andere Körper, die diesen Körper umgeben. Das ist nicht Gendlins Umweltbegriff, sondern für Gendlin ist quasi Körper und Umwelt im Grunde genommen dasselbe, auch wenn es zugleich schon unterscheidbar ist. Also sein Begriff dafür ist, dass der Körper eine Verdichtung mit seiner Umwelt darstellt, und zwar eine nicht repräsentative oder eine nicht ikonische Verdichtung. Ja, also man kann sich das so vorstellen, ich habe da immer so ein Bild von einem Maulwurf, der unter der Erde oder unter dem Rasen sich herumgräbt, und dann kommt er so nach oben und beult so den Rasen nach oben, so dass so wie so eine Beule sichtbar ist. Also er ist immer noch Teil seiner Umwelt, aber es ist trotzdem sichtbar als eigenständige Beule, die sich auch bewegt, wenn er weiter kriecht und irgendwie so. Ja, also eine Verdichtung. Der Körper ist eine Verdichtung. Er ist Umwelt nach wie vor, aber eine besondere Art von Umwelt, nämlich eine besonders verdichtete, auf bestimmte Weise verdichtete Art von dem, was auch sonst so vorhanden ist. Dann diese vier Umweltbegriffe. Also ich möchte mal beginnen mit dem zweiten Umweltbegriff, Umwelt 2. Das Prozessmodell heißt ja deswegen Prozessmodell, weil es Prozesse beschreibt. Und der Umwelt 2 Begriff setzt eigentlich genau da an. Wenn man sich nämlich vorstellt, dass das ganze Sein, das ganze Universum, das ganze Leben, alles was ist, nie stillsteht. Das ist erstmal an sich schon ein sehr, ja, großer Gedanke, würde ich sagen. Ja, das kann man gar nicht so einfach denken. Also, aber trotzdem, wir versuchen es jetzt mal, stellen wir uns vor, alles, was ist, ist immer in Veränderung, immer in Bewegung. Und selbst die Dinge, die stabil sind, sind eigentlich nur eine andere Art von Veränderung, die auch auf eine komisch inverse Art in Bewegung sind. Da kommen wir noch hin, wenn wir quasi am Ende des Basismodells, Kapitel 5, glaube ich, ist das dann, über gestoppte Prozesse reden. Aber okay, also alles ist in Bewegung. Und alles ist in Veränderung begriffen. Und wenn wir sozusagen von dem Gedanken her ausgehen und dann so das Verhältnis von Körper und Umwelt betrachten, dann sind auch Körper und Umwelt ständig in Veränderung. Und dieser Veränderungsprozess, das ist so der Umwelt-2-Begriff. Und wenn wir das jetzt genauer anschauen, dann beschreibt Gendlin dieses Zusammenspiel von körperlich umwelthafter Veränderung als ein eben Zusammenspiel. Ich habe schon das Wort verwendet, es ist ein Zusammenspiel. Körper und Umwelt sind derselbe Prozess. Ich möchte mal ein Beispiel machen. Also wenn wir atmen, das ist so, sozusagen, da habe ich den Körper, und so in diesem klassischen kartesianischen Denken wäre hier der Körper, und dann gäbe es die Luft, die mich umgibt und die Lungen atmen die Luft ein. Also Körperumwelt, Lungen und Luft sind zwei verschiedene Objekte oder zwei verschiedene Dinge einfach, die unabhängig sind voneinander. In Chandlins Philosophie, in diesem Zweierbegriff, Umwelt-Zwei-Begriff, sind sie prozesshaft gedacht dasselbe, weil Luft ist nicht denkbar in diesem Prozess ohne die Lungen, die sich weiten. Und die Lungen sind nicht denkbar in diesem Prozess ohne die Luft, die einströmt. Also sich weitende Lungen und einströmende Luft sind derselbe Prozess. Natürlich kann man diese zwei Komponenten unterscheiden. Natürlich macht es einen Unterschied, welche Seite dieses Prozesses ich mir anschaue, aber nichtsdestotrotz prozesshaft gedacht, ist es eben dieselbe Bewegung. Luft, die einströmt, Lungen, die sich weiten, ist dasselbe. Ja, und das ist dieser Umwelt-2-Begriff. Und ich habe deswegen mit dem Umwelt-2-Begriff, mit dem zweiten Umweltbegriff begonnen, weil, wenn man sich jetzt so vorstellt, dass da jemand dabei ist, der diesen Prozess beobachtet, also der die Lungen, sagen wir, jemand hat ein Röntgengerät, es gab es ja früher immer, dass so Röntgenstrahlen, als man noch nicht wusste, dass die krebserregend sind, hat man das ja, gab es ja die, auf Jahrmärkten diese so Röntgengeräte, die dann da standen und man konnte das beobachten, wie im Körper Prozesse vor sich gehen. Und wenn man das sozusagen live beobachtet, ja, der Beobachter, der sich das anschaut, der würde vielleicht dann diesen ganzheitlichen Veränderungsprozess, Lungen, die sich weiten, Luft, die einströmt, Lungen, die sich enger machen, verengen, Luft, die ausströmt, ja, und der immer so, dieser Prozess, der so vor sich geht, wenn ein Beobachter den beobachten, anschauen würde, der würde diese zwei Aspekte, Lungen und Luft, in zwei Aspekte teilen. Also der würde diesen Gesamtprozess in zwei Aspekte teilen und würde sagen, naja, da ist die Luft und da sind die Lungen und das ist verschieden voneinander. Und in dem ersten Umweltbegriff, den Chandlin macht, ich komme jetzt zur Umwelt 1, also das ist die Umwelt des Betrachters, da ist sozusagen, wird deutlich, dass diese Unterscheidung immer eine ist, die der Betrachter macht, nach seinen eigenen Definitionen. Also es ist nicht naturgegeben, dass man Lunge und Luft unterscheiden muss. Man könnte diesen Schnitt, ja, wo dann auf die linke Seite die Lunge und auf die rechte Seite die Luft gedanklich fällt, man könnte diesen Schnitt ganz beliebig irgendwo anders machen und das hat sehr viel zu tun mit dem, wie der Betrachter sozusagen die ganze Sache angeht. Also ein Wissenschaftler, eine Affenforscherin, die im Dschungel unterwegs ist, die einen Affen beobachtet und dann die Bäume oder die Früchte, die den Affen umgeben, die macht auch genau diesen Schnitt. Die sagt, okay, da ist der Körper des Affen und da ist die Umwelt des Affen und diese Unterscheidung ist aber, die hat mehr mit der Affenforscherin zu tun als mit dem Affen und den Früchten. Die Umwelt 1 ist die Umwelt des Betrachters. Also ich würde das in meinen eigenen Worten auch wieder so formulieren, dass quasi jeder Betrachter seine eigene Umwelt immer mit sich herumträgt und dementsprechend dann das große Kontinuum, wie es in ja, das Prozesskontinuum von ganz vielen verschiedenen Prozessen, die ständig ablaufen und die erstmal ein Ganzes sind, wie also der Betrachter dieses Kontinuum in seiner eigenen, nach seinem eigenen Gutdünken quasi in verschiedene zwei Seiten jeweils zerschneidet, also in Körper und die umgebende physikalische, vielleicht räumliche Umwelt. Ja, also hier wird deutlich, auch wieder, dass es sowas wie eine objektive Umwelt, die uns einfach so umgibt, in Gentlins Philosophie gar nicht gibt. Ja, das ist was, was durch einen Beobachter so definiert wird. Der dritte Umweltbegriff, ich möchte nochmal kurz die Begriffe nennen, die Gentlin verwendet. Umwelt 1, habe ich gesagt, ist die Umwelt des Betrachters. Umwelt 2, dieser Luft-Lungen-Prozess, nennt Gentlin die rückbezüglich identische Umwelt. Rückbezüglich identisch. Ja, weil eben beides zusammengehört. Es ist das Identische. Es ist identisch. Luft und Lunge sind im Prozess des Atmens eben derselbe Prozess. Die einströmende Luft und die sich weitende Lunge ist derselbe Prozess. Und rückbezüglich deswegen, weil sie eben sich jeweils aufeinander beziehen, weil sie zusammengehören. Umwelt 3 bezeichnet er als diejenige Umwelt, die durch diesen Körper-Umwelt-2-Prozess gestaltet wird. An anderer Stelle nennt er sie auch nochmal die wiederentstehende Umwelt oder auch an einer dritten Stelle die hausgemachte oder die domestizierte Umwelt. Was ist damit gemeint? Damit gemeint ist so diejenigen Erweiterungen dieses Umwelt-2-Prozesses, die es möglich machen, dass dieser Prozess sich fortsetzen kann. Ein Beispiel wäre das Spinnennetz, das die Spinne erzeugt, oder der Damm, der vom Biber gebaut wird, oder das Haus, in dem eine Schnecke auf ihrem Rücken trägt, oder auch vielleicht sogar auch die Haare, die auf unserem Kopf wachsen, oder auch der Zement, auf dem wir gehen. Also all das sind so Produkte von Körper-Umwelt-2-Prozessen, die quasi so von diesem Körper-Umwelt-2-Prozess verschieden sind. Und in der eine Umwelt, in der sich der Lebensprozess fortsetzen kann. Dabei ist es wichtig, deutlich zu machen, dass wir da unterschiedliche Grade von Trennbarkeit haben oder ein Kontinuum eigentlich von Trennbarkeit. Also auf Seite 52 macht er da so verschiedene Beispiele. Ich habe jetzt auch schon einige genannt. Es ist vielleicht deutlich, dass der Damm des Bibers vom Biber stärker getrennt ist als das Schneckenhaus von der Schnecke. Dennoch sind beides Produkte des Lebensprozesses der Schnecke und des Bibers. Vager wird so diese Vorstellung, ich habe so als Beispiel auch gesagt, die Haare, die am Kopf wachsen, ist das schon ein Produkt, das sozusagen getrennt von uns ist? Wenn wir die Haare abschneiden, dann vielleicht schon. Wenn wir eine Perücke daraus bauen, dann vielleicht schon. Und wenn sie quasi noch am Kopf sind, dann nach unserer herkömmlichen Vorstellung vielleicht nicht, im Prozessdenken durchaus. Ja, also auch dann sind es zwei verschiedene Dinge. Und wenn wir jetzt sozusagen immer weiter nach innen gehen, dann wird deutlich, dass auch der Körper selbst, also das ist so eine sehr ungewöhnliche Vorstellung, aber Gentlin beschreibt es so, auch der Körper selbst ist selbst schon auch immer Umwelt 3. Er ist Umwelt 2, aber auch Umwelt 3 zugleich, weil er ja auch produziert wird vom Lebensprozess. Ja, und da ist wieder sozusagen diese Vorstellung, bei Gentlin ist nicht Materie primär das, wo das Denken ansetzt, sondern eben Prozesse. Und deswegen kann der Körper auch Umwelt 3 sein oder auch Umwelt 2. Die Umwelt 3 Produkte, so nenne ich es jetzt mal, die domestizierte Umwelt, wirkt natürlich wieder hinein in den Umwelt 2, Körper-Umwelt 2 Prozess, verändert den, schafft ihm Möglichkeiten dafür, dass er sich fortsetzen kann. Dann gibt es eben, wie gesagt, so den Beobachter, der verschiedene Aspekte unterscheidet, je nach seinem eigenen Gutdünken, was ihm eben sinnvoll scheint, wie er seine Begriffe eben, ja, wie er das Ganze definiert, spielt da eine große Rolle. Und wenn wir jetzt sozusagen dieses ganze Bild zusammennehmen, also der Körper-Umwelt-2-Prozess, der vor sich geht, aus dem heraus entstehen Produkte, die auch wieder hineinwirken, die auch dazu führen, wie so Treppenstufen, dass der Körper-Umwelt-2-Prozess sich fortsetzen kann. Dann gibt es auch noch den Beobachter, den wir da auch noch dabei haben und der eben bestimmte Schnitte macht, ja, Körper-Umwelt-Schnitte. Ja, wenn wir so dieses ganze Bild zusammennehmen, diese drei Komponenten, und das als Ganzes vor uns sehen, dann ist Chandlin jetzt wichtig, da noch einen weiteren Umweltaspekt hinzuzufügen. Und den bezeichnet er als Umwelt 0. Also nicht als Umwelt 4, sondern als Umwelt 0. Und 0 deswegen, weil, ja, ich würde das so beschreiben als eine Möglichkeit, dass immer noch ein bestimmtes Mehr hinzukommen kann, das diese drei Dinge verändert. Ich finde ein schönes Zitat auf Seite 55, das diese Möglichkeit gut beschreibt. Da schreibt er: im unendlichen Reichtum des Ungeborenen kann etwas geschehen, das noch nicht geschehen ist und dann erst definierbar wird in den Begriffen des Prozesses, in dem es mitwirkt. Also, es gibt immer die Möglichkeit, dass irgendwoher irgendwas kommen kann, was einen Unterschied macht. Ja, was so in diesen Körper-Umwelt-2-Prozess hineinwirken wird. Und das finde ich irgendwie wirklich schön, so in dieser Philosophie. Also das ist so meine persönliche, da empfinde ich wirklich ein großes ästhetisches Wohlwollen oder Vergnügen daran, dass Chandlin eben immer eine Tür offen lässt, die, auch wenn er jetzt so ein hartes philosophisches Modell konstruiert, lässt er immer eine Möglichkeit dafür offen, dass Dinge auch ganz anders sein können oder ganz anders werden können. Und ja, das mag ich. Das mag ich wirklich sehr. Und das ist vielleicht auch das, was mich so an dieser Philosophie so fasziniert, weil so dieser kleine Aspekt von, ja, da könnte immer auch noch was anderes sein, was noch dazukommt. Das wird sich ganz oft so durchziehen durch dieses Buch. Immer wieder in verschiedener Form. Und das ist ja auch wenn man das mal so in die Anwendung der Philosophie, wenn man da nochmal kurz jetzt zum Ende reinschaut, dann ist das ja auch wirklich ein ganz entscheidender Aspekt dessen, was zum Beispiel in der Psychotherapie ja ganz wichtig ist, dass Dinge auch sich ändern können, dass sie ganz anders werden können. Ja, wir haben das auch so in anderen Therapieformen, so im Focusing haben wir es, dass eben quasi die Anwendung der Prozessphilosophie wäre, aber auch zum Beispiel in der Lösungsorientierung. auch da haben wir diesen Gedanken, dass eben irgendwas kommen kann, was alles ganz anders macht und jetzt noch nicht da ist, aber im unendlichen Reichtum des Ungeborenen, da kann es geschehen und kann sich eben auch auf die Gegenwart jetzt schon auswirken.